praktisch im Anschluss an eine Feier, an die goldene Hochzeit von Jutta und Gernraut, hier unseren Gottesdienst feiern, dann hätte ich vielleicht was anderes gepredigt, keine Ahnung. Aber so ist es vielleicht was anderes geworden. Ja, die Überschrift ist von meiner Predigt: Lass es Liebe sein. Ja, was mir vorhin noch mal so durch den Kopf gegangen ist, auch wie ich hier so gesehen habe, diese ganze Geschichte, in der Predigtvorbereitung ist mir eigentlich aufgefallen, wie viel Jesus eigentlich auch was mit Feiern zu tun hatte und auf Feiern gewesen ist. Wisst ihr eigentlich, also vielleicht wisst ihr ja, dass das erste Wunder, das er vollbracht hat, das war ja, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Aber das war nicht nur das erste Wunder, sondern das war auch das Erste, was er mit seinen Jüngern, die er gerade zusammengesammelt hat, gemacht hat. Der ist mit denen auf eine Feier gegangen. Die haben nicht gesagt, so, wir arbeiten erstmal ein Jahr und dann wird gefeiert. Nee, der ist mit seinen Jüngern auf eine Hochzeit gegangen. Der ist eingeladen worden, hat seine Jungs alle mitgenommen und dann hat er da mit denen zusammen gefeiert. Dolle Geschichte. Und also auch viele, viele Teile in der Bibel, die ich lese, deuten eigentlich darauf hin, dass das, was uns bevorsteht in der Ewigkeit, dass das ein Riesenfest wird. Und eigentlich ist das dann hier ja auch eine gute Vorbereitung. Und eigentlich wahrscheinlich ist so die Sitzordnung, die wir hier haben, heute viel besser passend als irgendwo so Bänke, so wo man sich so hinknien muss. Gibt es ja so in manchen Kirchen so, dass man sich da so auch noch hinknien kann oder sowas. Ne? Es ist eigentlich viel besser, hier an Tischen zu sitzen und, so wie Ulrich vorhin auch sagt, hinterher ordentlich zu futtern und zu feiern. Ja. Aber jetzt will ich nicht weiter von meinem Thema abkommen, sonst wird es tatsächlich noch mal was ganz anderes. Ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass ihr heute Morgen alle hier seid, dass ich auch hier bin. Wir haben jetzt ja Sommerzeit. Heute Morgen muss man eine Stunde früher aufstehen. Ich weiß nicht, vielleicht fühlt sich das für den einen oder anderen noch so an wie mitten in der Nacht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr seid jetzt wach. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass ich hier auch wieder stehen darf. Und dass ich euch berichten darf, was mir durch den Kopf und auch durch mein Herz gegangen ist, so in der letzten Zeit. Und ich hoffe natürlich auch, dass dabei auch Impulse für euch dabei sind, dass der Heilige Geist euch das eine oder andere dabei vielleicht auch zeigt. Ja, vor 5 Wochen war ich das letzte Mal hier, das war der Wahlsonntag. Und ich weiß nicht, wer da gewesen ist. Ich habe meine Predigt da mit 2 Fragen gestartet. Erinnert sich da vielleicht noch jemand dran? Die erste Frage war, ob du von dir sagen würdest, du bist schon zu Jesus gekommen. Und die zweite Frage war, würdest du sagen, man kann Christ sein, ohne Nachfolger von Jesus zu werden? Oder gibt es vielleicht sowas wie verschiedene Level oder Klassen vom Christsein? Vielleicht so die eine Gruppe, die gerade so bekehrt sind und die Jesus um Vergebung ihrer Sünden gebeten haben und deren Schuld dann auch ans Kreuz genagelt worden ist. Und das ist dann irgendwie sowas wie der erste Level. Und dann gibt es vielleicht noch so den zweiten Level oder die zweite Klasse von Leuten, die sagen, ich bin Nachfolger von Jesus. Ja, ich folge ihm jetzt auch wirklich nach und ich möchte jetzt auch wirklich für ihn leben. Gibt es eigentlich solchen Unterschied? Gibt es so unterschiedliche Level? Kann man das eine voneinander trennen? Ist die Entscheidung für Jesus, also eine Bekehrung, ist eine Bekehrung dann eigentlich auch wirklich echt, wenn das andere, das, was wir vielleicht unter Nachfolge verstehen, wenn das nicht dazugehört? Und jetzt möchte ich euch noch eine 3. Frage stellen. Sind gute Taten eher hilfreich oder eher schädlich in der Beziehung zu Gott? Komische Frage. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass mir irgendjemand antwortet. Ich fände das übrigens gut, wenn wir auch so ein bisschen Dialog hätten. Aber ich würde euch trotzdem bitten, einfach mal so innerlich vielleicht so ein bisschen drüber nachzudenken. Und vielleicht hast du ja eine Antwort auf die Frage. Sind gute Taten eher hilfreich oder eher schädlich in der Beziehung zu Gott? Ingmarie ist dazu ein Witz eingefallen. Eigentlich kommt der von Elke mehr oder weniger. Kommt ein verstorbener Pastor an die Himmelstür und muss warten. Dann kommt ein verstorbener Busfahrer und der wird sofort reingelassen. Da beklagt sich der Pastor, warum muss ich hier warten? Ich bin doch schließlich vom Fach. Antwortet Petrus, wenn du gepredigt hast, dann sind die Leute alle eingeschlafen. Wenn der Busfahrer Bus gefahren ist, dann haben alle gebetet. Ja, dann nochmal die Frage, sind gute Taten eher hilfreich oder eher schädlich in der Beziehung zu Gott? Die Frage klingt komisch, das gebe ich wohl zu. Und bevor es jetzt auch noch irgendwie ganz seltsam wird oder der andere oder ein oder andere einfach aussteigt da und damit, weil er nichts damit anfangen kann, sage ich euch, wie ich darauf komme. Beginnt mit der Frage, ob eine Bekehrung echt ist, ohne dass ich mein Leben oder mich selbst verändern lasse, komme ich zu dem Spannungsfeld, zumindest empfinde ich das als Spannungsfeld, dass ich nur durch Gnade gerecht werden kann, nicht durch meine Werke, also das, was ich tue. So verstehe ich zumindest das, was Paulus als eine seiner Kernaussagen hat. Im Römerbrief 3, Vers 28 aus der Hoffnung für alle Übersetzung steht, also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern alleine deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Oder Epheser 2, Vers 8, auch aus der Hoffnung für alle. Denn nur durch seine, also Gottes, unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Die Errettung, das ewige Leben, das bekommen wir geschenkt, wenn wir an Jesus glauben. Im Römer 10, ab Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du vom ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben bekennt, der findet Rettung. Jesus ist der Herr. Halleluja! Es ist alles getan und wir sind frei, wenn wir an ihn glauben und uns zu ihm bekennen. Also uns zu erkennen geben als Christen. So wie Fußballfans zum Beispiel sich für ihren Verein zu erkennen geben. Dann haben wir alles getan, was nötig ist. Alle Voraussetzungen erfüllt für die Ewigkeit. Und wir haben Anrecht auf eine Wohnung im neuen Jerusalem. Das stimmt. Aber, gibt es ein Aber? Kennt ihr Jakobus? Also den Jakobus aus der Bibel, meine ich. Vielleicht gibt es auch noch andere Jakobusse. Das war wohl der älteste leibliche Bruder von Jesus. Also nicht der ältere Bruder von Jesus, weil Jesus war ja Marias erstes Kind, aber eben der älteste der Brüder von Jesus. Es wird ja in der Bibel berichtet, dass seine Brüder zunächst nicht an Jesus als Messias geglaubt haben. Eigentlich kein Wunder, wenn du täglich mit jemandem zusammen bist und sogar aufwächst, dann siehst du hauptsächlich den älteren Bruder und nicht den Sohn Gottes. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber nach der Auferstehung, nach der Kreuzigung von Jesus und seiner Auferstehung, da ist Jesus auch seinem Bruder Jakobus erschienen. Der hat ihn getroffen. Und von da ab hat Jakobus auch daran geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir lernen, es ist nicht für jeden einfach, an Jesus zu glauben. Und wenn du noch Zweifel hast, wenn du Zweifel hast, bist du in sehr guter Gesellschaft. Aber rechne damit, dass Jesus dich persönlich treffen möchte. Jakobus, der hat auch ähnlich wie Paulus Briefe verfasst und Briefe geschrieben, die mit in die Bibel aufgenommen wurden. Jakobus, der war in der ersten Gemeinde in Jerusalem, also der Urgemeinde, da war er eine sehr wichtige Persönlichkeit und wurde sogar nach Petrus der Gemeindeleiter. Petrus musste im Jahr 42 fliehen und dann wurde Jakobus für die nächsten 20 Jahre Gemeindeleiter. Im Jahr 62 wurde er vom Hohepriester in Jerusalem wegen Verstößen gegen das mosaische Gesetz angeklagt und zum Tode verurteilt und hingerichtet. Aber vorher hat er den Jakobusbrief geschrieben, wahrscheinlich so im Jahr 45. Die Kernaussage dieses Briefes haben wir schon eben in der Lesung gehört. Zeige mir deinen Glauben. Jakobus 2, Vers 18. Oder der Glaube alleine genügt nicht. Jakobus 2, Vers 24. Das sagt Jakobus, das sagt uns die Bibel auch. Und das erscheint doch erstmal wie ein Widerspruch, oder nicht? Ich möchte noch mal ein bisschen weiter ausholen, wie ich hier hingekommen bin zu dieser Frage, wie es denn mit den guten Taten aussieht im Reich Gottes. In meiner letzten Predigt hier an dieser Stelle ging es um Lukas 14 und die Fragen zur Nachfolge. Also im Groben das, was es bedeutet, zu Jesus zu gehören und sich zu ihm zu bekennen. Im nächsten Kapitel, also Lukas 15, geht es um Gleichnisse. Also Jesus erklärt oder verdeutlicht seinen Zuhörern, was er ihnen sagen möchte, anhand von Geschichten. Diese Geschichten kann man dann auf sein eigenes Leben, wirkliche Leben, übertragen. Da ist zunächst das Gleichnis oder der Vergleich vom verlorenen Schaf. Einer hat 100 Schafe und stellt dann plötzlich fest, dass eins fehlt. Was macht er? Er lässt die 99 Schafe zurück, wahrscheinlich an einem sicheren Ort, und dann sucht er das eine verlorene Schaf. Und wenn er es gefunden hat, dann trägt er es auf den Schultern nach Hause zurück und ruft seine Freunde, seine Nachbarn und wen auch immer zusammen, damit sie sich mit ihm zusammen über das wiedergefundene Schaf freuen. Und dann sagt Jesus, so wird das im Himmel sein, wenn ein Sünder zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die sowieso schon nach Gottes Willen leben und es gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Und dann kommt der nächste Vergleich. Eine Frau hat 10 Silbermünzen gespart und dann verliert sie eine davon. Dann stellt sie ihre ganze Bude auf den Kopf, leuchtet in jede Ecke, unter das Bett, unter den Teppich und so weiter, bis sie diese Münze gefunden hat. Und dann erzählt sie jedem, Nachbarn, Freunden und wer immer ihr über den Weg läuft, von der Freude über diese wiedergefundene Münze. Und dann vergleicht Jesus das mit der Freude der Engel, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Der dritte Vergleich, der nun folgt, der ist, glaube ich, insgesamt noch bekannter als die anderen beiden. Es geht um den verlorenen Sohn. Wer kennt die Geschichte? Geht es um die Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen? Was ist richtig? In unseren Köpfen ist doch eigentlich hauptsächlich die Geschichte vom ersten Sohn, oder? Aber wir gucken mal. Ich lese das mal vor. Das ist ein etwas längerer Text. Und wer vielleicht aus seiner eigenen Bibel mitlesen möchte, der darf sich jetzt nicht wundern. Ich lese aus der Volksbibel. Also Lukas 15 ab Vers 11 aus der Volksbibel. Jesus erzählte mal wieder eine Geschichte. Es gab mal einen Mann, der hatte 2 Söhne. Irgendwann sagte der jüngere Sohn zum Vater, Papa, mir dauert es zu lange, bis du stirbst und ich meinen Teil von deinem Geld erben werde. Ich möchte das jetzt schon ausbezahlt haben. Geht das? Der Vater ließ sich darauf ein und zahlte ihm die Kohle aus. Ein paar Tage später packte der Sohn seine Sachen zusammen und ging auf Weltreise. Er lebte in Hotels und in Spielcasinos, verzockte sein ganzes Vermögen in irgendwelchen Bars und Clubs, bis er pleite war. Plötzlich gab es eine große Wirtschaftskrise im Land. Die Lebensmittelpreise stiegen immer höher und viele Menschen hatten nichts zu essen. Auch der Sohn bekam Hunger. Immerhin kriegte er einen Job als Toilettenmann am Hauptbahnhof. Das war ein echt schlecht bezahlter, dreckiger und total unbeliebter Job. Der junge Mann, der war so hungrig, dass er am liebsten die Essensreste, die Toilettenbesucher in den Müll warfen, gegessen hätte. Aber noch nicht einmal das durfte er. Schließlich überlegte er hin und her und dachte, zu Hause bei meinem Vater bekommt jeder Arbeiter in seiner Firma ein Mittagessen und ich sterbe hier fast vor Hunger. Die beste Idee ist wahrscheinlich, wieder nach Hause zu gehen. Dann sage ich zu ihm, Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich vor dir und auch von Gott entfernt. Ich habe es echt nicht mehr verdient, zu deiner Familie dazu zu gehören. Aber kannst du mir vielleicht irgendeinen Job in deiner Firma geben? Also ging er wieder zurück zu seinem Vater. Als der Sohn gerade durch das Eingangstor vom Grundstück kam, sah der Vater ihn schon aus der Ferne. mit Tränen in den Augen, lief er ihm sofort entgegen, umarmte ihn und küsste ihn. Der Sohn sagte sofort: Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich falsch verhalten, dir und Gott gegenüber. Ich habe es echt nicht mehr verdient, dein Sohn genannt zu werden. Der Vater hörte ihm aber gar nicht richtig zu. Er rief schnell ein paar Angestellte und beauftragte die: Bringt sofort den besten Designeranzug her, den ich im Schrank hängen habe. Holt ein paar gute Schuhe und holt den Familienring. Fahrt das beste Essen auf, die Sachen, die wir extra für einen besonderen Anlass im Lager haben. Deckt den Tisch und lasst uns eine große Party starten. Es gibt nämlich einen Grund zum Feiern. Mein Sohn, der war schon so gut wie tot, aber jetzt ist er wieder hier und lebt. Ich hatte voll die Sehnsucht und habe jeden Tag auf ihn gewartet. Und jetzt ist er endlich wieder da. So, bis hierhin erstmal. Bis hierhin ist ja auch eigentlich erstmal alles klar. Der Vergleich ähnelt den beiden vorherigen Geschichten. Jemand oder irgendetwas war weg, war verloren, wie das Schaf oder wie die Münze, und war ganz weit weg von Gott, und dann wurde es wiedergefunden und es gab ein Fest. Und so ist Gott, unser Vater, auch. Er lädt uns ein, zu ihm zurückzukehren. Und nicht nur das, er sucht uns auch. Er sucht uns, wenn wir verloren gehen, ihm verloren gehen. Wir sind wertvoll für Gott. Du bist wertvoll. Weißt du das eigentlich? Glaubst du das auch? Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Es gibt ja noch einen Sohn. Und man könnte vielleicht sagen, könnte fast sagen, dass das, was jetzt kommt, vielleicht sogar das Wichtigste ist. Bisher ging es um Verlorensein und wiedergefunden werden und von Umkehr und Wiederankommen beim Vater. Ich lese mal weiter. In der Zeit war der ältere Sohn noch bei der Arbeit. Als er nach Hause kam, hörte er schon von Weitem, dass da eine Party am Start war. Er fragte einen der Hausangestellten, was denn da los ist. Ihr Bruder ist wieder da. Ihr Vater hat eine fette Party organisiert und hat das ganz besondere große kalte Buffet kommen lassen. Das für die besonderen Anlässe. Aber der ältere Sohn war total angefressen und sauer. Er hatte überhaupt keinen Bock mitzufeiern und blieb draußen vor der Tür. Schließlich kam der Vater raus und fragte ihn: Warum kommst du denn nicht rein, mein Junge? Was ist mit dem zweiten Sohn los? Warum will der nicht reingehen zur Feier? Warum kann er sich nicht darüber freuen, dass sein Bruder wieder da ist? Warum kann er sich nicht freuen zusammen mit seinem Vater? Habt ihr eine Idee? Ja? Gucken wir noch einmal auf den Vater in der Geschichte. Der Vater hat ja den Sohn, der auf dem Weg nach Hause war, schon von Weitem gesehen und ist zu ihm rausgelaufen, ist ihm entgegengekommen. Der jüngere Sohn wurde sofort mit offenen Armen angenommen, als der Vater ihn gesehen hat und er auf dem Weg nach Hause war. Da war der Sohn noch draußen und der Vater war drin. Er ist aber rausgegangen zu ihm, zu seinem Sohn. Und er hat ihm gut zugeredet. Nee, gar nicht wahr. Der jüngere Sohn wurde sofort angenommen, als der Vater gesehen hat, dass er auf dem Weg nach Hause war. Der Sohn war noch draußen und wurde schon geschmückt und gefeiert. Und auch zu dem älteren Sohn ist der Vater nach draußen gegangen und hat ihm gut zugeredet. Komm rein, freue dich und feier doch mit uns. Da ist doch eigentlich wirklich kein so großer Unterschied, wie der Vater seine Söhne behandelt hat. Wir lesen ja auch zu Anfang der Geschichte, dass der Vater seinen Besitz aufgeteilt hat zwischen den beiden Söhnen. Also auch der ältere Bruder, der hat ja auch was bekommen, genauso wie der jüngere Bruder. Ich stelle mir das so vor, so ähnlich wie das Pflichtteil, was sie bekommen. Das gibt es ja bei uns in Deutschland auch. Der Pflichtteil, das ist ja nicht der ganze Besitz des Vaters, sondern nur ein Teil davon. Und der Vater lebt ja auch noch weiter, der braucht ja auch noch ein bisschen Kohle. Also finde ich, die Söhne sind eigentlich gleich behandelt worden. Der Jüngere hat das Gleiche bekommen wie der Ältere. Kann auch sein, dass der Jüngere sein Pflichtteil bekommen hat und der Ältere später dann die ganze Firma erben sollte nach dem Tod des Vaters. Kann auch so gewesen sein, aber egal. Der Jüngere hat alles auf den Kopf gehauen, der Ältere ist zu Hause geblieben und hat gearbeitet. Was sagt nun der Ältere zu seinem Vater, als dieser ihn einlädt, zur Feier reinzukommen? Ich lese mal weiter. Mann, Vater, wie viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich? Ich habe geschuftet wie ein Blödmann, so als würde ich dafür ein fettes Gehalt bekommen. Und in der ganzen Zeit habe ich nicht ein einziges Mal irgendetwas getan, was du nicht wolltest. Aber von dir kam nicht mal auch nur ein paar Würstchen rüber, damit ich mit meinen Freunden mal einen schönen Grillabend hätte machen können. Jetzt kommt dein anderer Sohn, der dein ganzes Geld mit irgendwelchen Schlampen zum Fenster rausgeschmissen hat, und du fährst hier die Sachen auf, die eigentlich nur für ganz besondere Feste gekauft wurden. Was ist da mit dem älteren Sohn los? Warum ist er so wütend? Was denkst du? Fühlt er sich ungerecht behandelt? Ist er eifersüchtig auf seinen Bruder? Kannst du den älteren Bruder verstehen? Nachfühlen, wie es ihm geht? Er möchte gerne etwas von seinem Vater haben. Mindestens ein paar Würstchen, so sagt die Volksbibel, damit er feiern kann. Am liebsten wahrscheinlich auch so ein dickes Buffet oder mehr. Und wenn man das genau betrachtet, ist er da eigentlich an dem gleichen Punkt, wo sein jüngerer Bruder auch war, als er von seinem Vater das Erbe haben wollte, um zu feiern und es sich gut gehen zu lassen. Was mag da wohl in dem Vater vorgehen? Was hat der wohl gedacht? Vorhaltung vom älteren Sohn, der sagt, dass er immer nur gearbeitet hat, nur geschuftet, sich immer an alle Regeln gehalten hat und nichts vom Vater bekommen hat, konnte nie mit seinen Freunden fröhlich sein. Was denkt wohl der Vater? Ich dachte, du machst das, was getan werden muss in der Firma, weil es eben gemacht werden muss und für uns alle, weil es unsere Aufgabe ist und du auch der Erbe bist doch von mir. Ich habe gedacht, wir haben uns lieb. Könnte das so gewesen sein? Aber anscheinend war die Liebe nicht die Grundlage der Beziehung zwischen Vater und dem älteren Sohn. Da war keine Fröhlichkeit. Aber in dem ganzen Text wird mehrmals vom Frohsein gesprochen. Da spielt Fröhlichkeit und Feiern eine große Rolle. Der Ältere, der hat gearbeitet, um was zu kriegen und war dabei nicht fröhlich. Es war keine Leichtigkeit in der Beziehung. Es war keine Beziehung, wo ich gerne mit jemandem zusammen bin, wo Freude aus dem Zusammensein mit dem anderen kommt. Man könnte das vielleicht auch als Liebe bezeichnen. Nein, hier geht es um die Beziehung, wo ich was gebe und dafür will ich was bekommen. Ich habe dir viele Jahre gedient und mich an alle Gebote gehalten, heißt es in der Hoffnung für alle. Stellt euch mal vor, dein Kind sagt zu dir: Mein Leben zu Hause bei dir oder bei euch, das war nur eine Schufterei. Da war nichts mit Fröhlichkeit oder Freude. Nichts, aber auch gar nichts habe ich von dir gekriegt. Oder was empfindest du dabei bei dieser Geschichte, bei dem Vergleich? Wie mag es dem Vater dabei gegangen sein? Der Ältere kann sich überhaupt nicht mitfreuen mit dem Vater darüber, dass sein jüngerer Bruder wieder zu Hause ist. Er sieht überhaupt nicht die Freude und die Erleichterung des Vaters. Und wahrscheinlich hat er überhaupt auch kein Gespür dafür, wie sein Vater gelitten hat, als der jüngere Bruder weggegangen ist. Der Vater hatte ihn schon als komplett verloren angesehen. Er hat auch kein Verständnis für die Barmherzigkeit, für die Gnade des Vaters zu seinem Bruder. Er empfindet das alles als ungerecht. Versteht den Vater nicht, weil er den Vater nicht liebt und nicht weiß, was Gnade ist. Gnade braucht er ja aus seiner Sicht auch gar nicht, weil er hat ja nichts falsch gemacht. Hat sich immer an alle Gebote gehalten. Der jüngere Sohn, der hat sich deutlich vom Vater getrennt. Für jeden offensichtlich. Der ältere Bruder war rein äußerlich immer mit dem Vater verbunden. Hat ja in der Firma gearbeitet. Und jeder wusste, dass er mal erben wird. Aber in dieser Situation wird deutlich, dass er innerlich getrennt war. Es keine echte Beziehung gegeben hat. Ich war der perfekte Sohn. Ich habe immer alles getan und niemals ein Gebot übertreten. Und ich habe nichts dafür bekommen. Ich hätte es aber verdient, aber nicht der. Na was denn, worum geht's eigentlich? Was hast du denn nicht bekommen? Der Ältere war doch immer beim Vater, hat ihn gesehen, hat ihn erlebt, jeden Tag. Aber er hat ihn nicht gekannt. Und er wusste nicht, wie der Vater tickt, kannte nicht sein Herz. seine Beziehung war nicht die zwischen Vater und Sohn, sondern zwischen Chef und Arbeiter. Es ging um Gerechtigkeit und Belohnung. Der jüngere Sohn kommt und sagt, ich habe gesündigt, ich bin nicht würdig. Der ältere Sohn sagt, ich habe alles richtig gemacht, ich habe es verdient, ich bin würdig, ich bin es wert, der nicht. Ich lese noch mal weiter aus dem Text. Sein Vater sah ihn an und meinte nur, mein Lieber, du bist die ganze Zeit bei mir gewesen. Wir beide sind uns sehr nahe. Alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Aber lass uns doch heute eine große Party feiern. Dein Bruder war für uns schon gestorben, doch jetzt lebt er wieder. Wir hatten ihn schon fast aufgegeben, aber er hat den Weg nach Hause wiedergefunden. Das ist das Ende der Geschichte in der Bibel. Das Ende vom 15. Kapitel und vom 3. Gleichnis. Fällt euch dabei irgendwas auf?
Wir wissen nicht, wie es weitergegangen ist.
Bei den ersten zwei Vergleichen gibt es ein Happy End. Freude, ein Fest mit Nachbarn, und bei dem letzten Vergleich oder bei dem Gleichnis ist das Ende offen. Genau so ist es. Wir wissen nicht, und es steht auch nicht geschrieben, ob der ältere Sohn nur noch mit reingegangen ist zur Feier oder ob er draußen geblieben ist. Wir wissen nicht, ob er verstanden hat, was sein Vater ihm gesagt hat. Wissen nicht, ob er es am Ende kapiert hat und mitfeiert. Jesus hält ja dieses Gleichnis den Pharisäern und Schriftgelehrten als Spiegel vor. Aber nicht nur die Schriftgelehrten und Pharisäer können sich diesen Stiefel anziehen. Er passt auch heute noch zu denen von uns, die meinen, Sicherheit im Reich Gottes zu haben, weil sie so gut darauf achten, die Gesetze und Gebote einzuhalten. Die meinen, sich Gottes Segen und alles, was dazugehört, sich verdienen zu können. Das hat auch noch nicht mal irgendwas mit Heuchelei zu tun und muss auch nichts mit Berechnung zu tun haben oder sowas, sondern das kann ganz, ich sage mal, ehrlich gemeint sein. Die haben es wirklich versucht. Die versuchen, alles richtig zu machen und haben gedacht oder denken, dass dadurch, wie sie sich benehmen und was sie tun, sie den Weg frei haben zum Vater. Aber Jesus macht uns klar mit diesem Vergleich und auch an anderen Stellen, dass das nicht so ist. Und jetzt können wir die Frage, helfen gute Werke in der Beziehung zu Gott, vielleicht aus einer anderen Betrachtungsweise beantworten. Sie helfen, wenn sie die Folge einer guten Beziehung zu Gott sind, wir uns von Herzen lieb haben. Ansonsten sind auch gute Werke hinderlich und stehen uns im Wege bei einer aufrichtigen Liebesbeziehung zu Gott. Nicht wegen dem Guten, das getan wird, sondern wegen der Haltung, aus der heraus diese Werke getan werden. Und weil man sich vielleicht ein Stück weit darauf verlässt, dass diese Werke der Eintritt zum Fest in der Ewigkeit sind. Das beschreibt auch die Haltung und die Sichtweise der Schriftgelehrten zu Jesu Zeiten. Jesus hat ja mit Zöllnern und mit Sündern, mit Prostituierten und was weiß ich was zusammengesessen. Und darüber haben sich diese Leute aufgeregt. Eigentlich wollten sie sagen, ey Jesus, was machst du da? Siehst du nicht, was das für Leute sind, mit denen du da zusammen bist? Wir sind doch die Guten. Wir kennen die Schrift auswendig. Wir halten alle Gebote und Rituale und Opfern, wie es vorgeschrieben sind. Warum bist du nicht bei uns? So ähnlich empfindet das ja auch der ältere Sohn. Der hat immer gearbeitet für den Vater und ohne Freude. Selbstgerechtigkeit ist das Wort. Ich komme langsam zum Schluss. Und nochmal zu der Aussage von Jakobus. Zeig mir deinen Glauben. Ein schlechtes Beispiel für eine Bekehrung ohne Werke, ohne Umkehr, ist Folgendes. Ich lebe mit Ingmarie zusammen und wir sind verheiratet und wir haben uns ja auch versprochen, immer zusammen zu bleiben, in guten und in schlechten Zeiten. Ich gehe jeden Tag mit meinen dreckigen Schuhen in die Wohnung. Ingmarie nimmt den Staubsauger und saugt den Dreck immer wieder weg. Jeden Tag. Aber ich komme jeden Tag wieder mit dreckigen Füßen rein. Und ich freue mich darüber, dass Ingmarie den Dreck wegmacht. Und ich sage, ach, ist das schön. Ich kann immer wieder mit dreckigen Füßen nach Hause kommen und dann freue ich mich, dass der Dreck weggemacht wird. Wann wird der Tag kommen, an dem ich anfangen werde, mich nicht mehr dreckig zu machen und aufpasse, dass ich nicht immer Dreck in die Wohnung trage? Man sieht wohl nicht, dass das eine echte Liebesbeziehung zu Ingmarie ist, oder? Aber es gibt noch ein anderes Beispiel, vielleicht nicht ganz so krass. An einem Weg gibt es eine große Obstwiese. Und auf dieser Obstwiese am Rand steht ein schöner großer Apfelbaum, alter Apfelbaum mit roten, richtig tollen Äpfeln. Die Obstwiese gehört einer alten Frau, die wohnt so 250 Meter weg von der Obstwiese. Und wie die Äpfel reif sind, da sammelt sie die auf, packt die in den Korb und kommt von der Obstwiese runter und trägt den Korb mit Last Richtung zu Hause. Und das sieht ein junger Mann und der denkt, wenn ich der Oma den Korb nach Hause trage, dann gibt die mir bestimmt einen Apfel. Dann nimmt er natürlich den Korb, trägt ihn der Oma nach Hause und Oma gibt ihr einen Apfel. Dolle Geschichte. Jetzt kommt die ganze Geschichte nochmal ein zweites Mal. Oma kommt wieder mit dem Korb raus und da kommt ein junger Mann und sieht die alte Oma und sagt, oh, die arme alte Oma, die muss sich so abmühen mit diesem Korb, die hat das so schwer, ich werde ihr mal den Korb nach Hause tragen. Und er trägt ihr den Korb auch nach Hause. Und er kriegt auch einen Apfel. Jetzt ist die große Frage, welcher von den beiden Männern bist du? Ich glaube, ich habe mehr von dem ersten. Ich will den Apfel. Und ihr ahnt bestimmt, der Schlüssel, der es richtig machen würde, ist die Liebe, das Mitgefühl. Nicht berechnen, was man tut, und nicht erwarten, dass man belohnt wird. Und nicht berechnen, womit man belohnt wird. Die große Frage, die ich mir stelle, ist, wie ist denn so eine Liebe eigentlich? Wie fühlt sich das eigentlich an? Ja, ich kenne das hohe Lied der Liebe und ich kann genau beschreiben, was Liebe ist. Aber ist für mich auch das Gefühl der Liebe wirklich spürbar? Bin ich erfüllt von Liebe? Soll ich ja sein? Und bin ich immer erfüllt von Liebe? Ich weiß nicht, musste dabei so dran denken an meine Kindheit, an den kleinen Martin. Willst du wieder lieb sein? Das habe ich gehört. Das hat man zu mir gesagt, wenn ich bestraft wurde, wenn ich was ausgefressen hatte. Gelernt habe ich und verstanden habe ich, dass es von mir abhängt, ob ich lieb bin oder ob ich geliebt werde. Ihr kennt den Ausspruch alle, sich lieb Kind machen. Liebe wird sich verdient durch Werke, durch mein Tun. Mache ich, was die anderen wollen, dann haben sie mich wohl lieb. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich eine echte Idee davon bekommen habe, was Liebe ist, war, als ich Papa war von meinen drei kleinen Kindern. Oder ja, da waren es noch drei. Da musste ich überhaupt nichts Großartiges vollbringen, um Zuneigung zu spüren. Nur da sein, nach Hause kommen, dann war die Freude groß. Ich war der Größte, ohne dass ich irgendwas getan habe. Nur einfach, weil ich war. Und dann während der Bekehrung, ich habe das garantiert schon zigmal erzählt, da ist mir eine Last von meinen Schultern genommen worden, von meiner Seele genommen worden. Ich bin frei geworden von meinem Schuldgefühl, von dem Gefühl und von dem Wissen, dass ich schuld am Unrecht bin, das ich anderen getan habe. Ich bin frei geworden durch ein Gebet, durch Gnade, durch Liebe, seine Liebe, die Liebe des Retters, unseres Retters. Danke, dass du mich liebst, obwohl du mich kennst. Und so wünsche ich mir, das wünsche ich auch für uns, dass wir die Dinge, die wir tun, aus Liebe tun. Aus Liebe zum Herrn und aus Liebe zu unserem Nächsten. Jesus sagt in seinem Wort im 1. Johannesbrief 4, Vers 19, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Aber nicht, weil du wertvoll bist, sucht er dich, sondern aus Liebe, weil er dich liebt und weil er geliebt bist, ohne Wenn und Aber. Ohne, dass du dich Liebkind machen musst, bist du was ganz Besonderes, bist du wertvoll. Vielleicht kannst du nicht annehmen, dass Jesus dich sucht und dass er dich vermisst, dass er genau dich meint. Gib ihm bitte eine Chance. Vielleicht hast du vergessen, wie es ist, geliebt zu werden. Vielleicht kennst du es auch gar nicht, weil du dir gar nicht vorstellen kannst, dass du es bist, der gemeint bist. Aber wir sind alle gemeint und vereint in seiner Liebe und dürfen zu ihm kommen. Wenn ihr wollt und könnt, dann steht doch bitte auf und lasst uns gemeinsam das nächste Lied singen. Vater, ich komme jetzt zu dir und ihm unsere Liebe zeigen.